klein c, Punkt, ihr Ursprung liegt dann auch in einem neuen Handeln. 1. Mose 2, 18 bis 22. Hier wird der Abstand von den Tieren sehr deutlich. Auch sieht man, dass Evas Entstehung ohne die Beteiligung von Adam geschieht. Gott schafft sie und führt sie ihm zu. Sie geschieht ohne, dass der erste Mensch tätig ist. Er weiß nicht einmal von diesem Vorgang. Paulus spricht von einem neuen Formen in 1. Timotheus 2, Vers 13. Eva wurde zuerst gebildet. An anderer Stelle spricht er von einem Schaffen, von einem neuen Schaffen. 1. Korinther 11, Vers 9. Im Grunde ist das Handeln Gottes bei Eva ähnlich wie bei Adam ein unmittelbares Handeln in unmittelbarer Nähe mit vorhandenem Material. Ein unmittelbares Handeln in unmittelbarer Nähe mit vorhandenem Material. Wir kommen zu Arabisch 3, dem Ursprung späterer Menschen. Wie entstehen Menschen nach den ersten zwei? Klein a, Punkt. Der Ursprung aller geborenen Menschen liegt in dem der ersten beiden, zunächst einmal. 1. Mose 1, Vers 28. Er segnet sie und sagt, vermehrt euch. Die Menschheit beginnt mit den ersten zweien. In Kapitel 3, Vers 20 heißt es, Kapitel 3, Vers 20, Eva ist die Mutter aller Lebenden. In 1. Mose 5 wird uns dann die Linie von Adam bis Noah gegeben. Und in Kapitel 9 wird uns gezeigt, Vers 19, Kapitel 9, Vers 19, dort wird uns gesagt, dass die Familie Noahs der Ursprung aller Erdenbewohner ist. So liegt also der Ursprung aller geborenen Menschen bei den ersten beiden. Klein b. Der Ursprung späterer Menschen liegt aber auch in einem neuen Handeln Gottes jeweils. Gott handelt jedes Mal neu, wenn ein Mensch entsteht. Das zeigen uns folgende Schriftstellen. Psalm 139, Verse 13 und 14. Jesaja 42, Vers 5. Kapitel 44, Vers 24, Jeremia 1, Vers 5. Hier wird von einem Formen gesprochen bei der Geburt eines Menschen. Wenn ein Mensch geformt wird, hat Gott seine Hand dabei. Diese Tatsache verleiht jedem Individuum Bedeutung und ist ein besonderer Trost auch für uneheliche, sowohl als ungewollte Kinder, für diese später. Sie wissen, dass Gott dennoch seine Hand über ihnen hatte und sie geformt hat. Klein c. Punkt. Welche Bedeutung kommt dem gemeinsamen Ursprung der Menschheit zu? die Tatsache, dass die Menschheit einen gemeinsamen Ursprung hat. Welche Bedeutung kommt dieser Tatsache zu? Römisch 1, Doppelpunkt. Mann und Frau sind als Menschtypus gleichwertig. Wir ersehen daraus, dass Mann und Frau gleichwertig sind. Denn bei der Entstehung der ersten Eltern stehen sie nebeneinander. 1. Mose 1, 26 und 27. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Er schuf sie Mann und Frau. Beide Bild Gottes. Beide bekommen denselben Auftrag. Beide werden gesegnet. 1. Mose 5, 1 und 2. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Am Tage, da Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Männlich und weiblich schuf er sie und segnete sie und nannte ihren Namen Adam am Tage, da er sie schuf. Das trifft für beide zu. Sie bekommen denselben Namen mit derselben Entstehung, mit demselben Auftrag. Römisch 2, Doppelpunkt. Wir lernen aus der Urgeschichte, dass Vater und Sohn gleichwertig sind. Vater und Sohn sind gleichwertig. Sie gelten als Menschen, Brüder, als Brüder. Als Menschen sind sie Brüder. 1. Mose 5, Vers 3. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bilde, und nannte ihn Seth. Vers 3. 1. Mose 5. Der nächste Vers. Römisch 3, Doppelpunkt. Die Menschheit ist eine Einheit. Auch dieses erfahren wir. Die Menschheit ist eine Einheit, was natürlich auch die menschliche Beobachtung bereits bestätigt. Die Befunde kultureller und geschichtlicher Anthropologie bestätigen wiederholt einen gemeinsamen Ursprung aller Menschen. Das Euphrat-Tigris-Gebiet gilt als die Wiege der Menschheit. Die Gemeinsamkeit urgeschichtlicher Tradition ist hierfür ein starker Hinweis. Ich weiß nicht, ob Sie von den Entdeckungen des Schiffes Glomar Challenge gehört haben. Vor einer Anzahl von Jahren war das etwas Aufregendes. Dies war ein Forschungsschiff, das den Boden des Meeres untersuchte und beim Untersuchen des Atlantikbodens hat man festgestellt, dass eine Parallelität in einer bestimmten Tiefe am Ufer parallel lief zwischen Afrika und Südamerika. Die Parallelität zwischen Nordamerika und Europa war nicht ganz so klar, weil da eine stärkere Abbröckelung stattgefunden hat. Und dann haben sie herausgefunden, wie der Boden beschaffen ist. Er rollt scheinbar. Das heißt, die amerikanischen Kontinente sind offensichtlich in einer ganz langsamen Bewegung weg von Afrika und Europa. Und so sind sie zu dem Schluss gekommen, dass diese Kontinente ursprünglich eine Masse waren. Und das ist natürlich eine Hilfe für die Bestätigung der biblischen Aussage. Nach den Entdeckungen von Glomar Challenge besteht also keine Schwierigkeit mehr, die Einheit der süd- und nordamerikanischen Urbewohner mit denen von Afrika und Europa zu sehen. Was die Physiologie betrifft, das äußere Erscheinen, so sind sämtliche Völker miteinander fruchtbar, Körpertemperatur und Blutpuls sind überall ähnlich, das Blut ist dasselbe und ist von dem der Tiere allgemein unterschiedlich. Das heißt, das Blut von Menschen ist überein, aber das Blut von Menschen schlechthin unterscheidet sich von dem der Tiere. Alle Menschen denken und sprechen in ähnlicher Weise, trotz der großen Verschiedenheit in den Sprachen, sind doch alle gegenseitig übersetzbar und können alle Menschen potenziell miteinander verkehren und interagieren und reagieren, aufgrund der Gemeinsamkeit in Denk- und Ausdrucksweise. Zudem sind religiöse und Gewissensveranlagungen im Menschen überall dieselben. Jede Gesellschaft ist von jeder Religion missionierbar. Und überall gibt es das Gesetz-Freiheit-Schema, eine Spannung zwischen Gesetz und Freiheit. Die ganze Menschheit kann wie ein Mensch betrachtet werden. So kann Jesus sich als Sohn des Menschen schlechthin bezeichnen. Römisch 4, Doppelpunkt. Jeder Mensch trägt eine Mitverantwortung für den Nächsten. Auch dieses lernen wir vom gemeinsamen Ursprung aller Menschen. Wenn sie alle Brüder sind, dann tragen sie gegenseitige Verantwortung. Und wenn Kain fragt, bin ich der Hüter meines Bruders, dann lautet die Antwort unwillkürlich, ja. Jeder Mensch trägt eine Mitverantwortung für den Nächsten. Römisch 5, Doppelpunkt. Die Neigung zur Sünde wird übertragen. Die Neigung zur Sünde wird übertragen. Einige Schriftstellen, Hiob 15, Vers 14. Wie kann der Sterbliche denn rein sein, der vom Weibe Geborene gerecht sein? Wenn jemand ein Geborener von Menschen ist, dann ist er ein Unreiner. Er kann nicht von vornherein schon rein sein. Psalm 58. Psalm 58, Vers 7. Vers 4, Entschuldigung. Ich habe mich versehen. 58, Vers 4, es ist 51, Vers 7. Die Gottlosen sind von Mutterleib an auf falscher Bahn. Die Lügner gehen von Geburt an auf dem Irrweg. Psalm 51, Vers 7. Siehe, ich bin in Schuld geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Dies bezieht sich nicht auf den Geschlechtsvorgang, sondern auf den Raum. Die Mutter war sündig, der Vater war sündig und deshalb ist das Kind sündig. Bitte. Was ist der Unterschied?
Ja, das ist einfach von den Menschen einfach schon so drin, durch Adam und Eva. Und das ist eigentlich, wenn ich jetzt von Sünden übertrage, getragen wird, dann denke ich eher daran, dass jetzt zum Beispiel irgendwelche Sünden, die mal meine Eltern begangen haben, eine Last für mich selber noch sind. Das ist unter dieser Last der Sünde, die meine Eltern früher mal mit einem Leid.
Und wie würden Menschen von Natur aus Sünder sein, die nach Adam und Eva geboren waren? Wie würden die von Natur aus Sünder sein?
Allein durch den Sündenfall, durch die Lossünden von Gott.
Und wie kommt es, dass diese Loslösung von Gott bei Adam und Eva auch bei anderen Menschen der Fall ist? Das ist, was wir jetzt feststellen. Die Tatsache, dass wir von gefallenen Menschen geboren sind, macht uns zu gefallenen Menschen. Verstehen Sie? Sonst wäre die Möglichkeit, dass wir, jeder von uns denselben Weg gehen müssen oder könnte, nicht müsste, sondern könnte. Wäre die Möglichkeit, dass der ein oder andere, ja, so wie Adam und Eva vollkommen wäre. Aber die Tatsache, dass wir von sündigen Menschen geboren sind, macht uns zu Sünden. Im Wesen. Römer 5, Vers 18. Römer 5, Vers 18. Also, wie der Sündenfall des einen zur Verurteilung aller Menschen führte, so führt auch das gerechte Tun und so weiter. Der Sündenfall des einen führt dazu, dass alle Sünder sind und somit unter dem Urteil Gottes kommen, unter das Urteil Gottes kommen. Epheser 2 heißt es in Vers 3, wir sind alle von Natur aus Kinder des Zorns. Von Natur aus. Unser Wesen ist sündig. Bei Adam und Eva war es so, sie wurden Sünder, weil sie sündigten. Bei uns ist es so, dass wir Sünder von Anfang an sind und deshalb erst sündigen. 1. Petrus 2, Vers 25. Kapitel 2, Vers 25. Ihr wart wie irrende Schafe. Das heißt, Petrus schreibt an Nicht-Israeliten im Allgemeinen. Der erste Petrusbrief ist nicht an Juden adressiert, wie manchmal angenommen wird. Er ist an Heidenchristen adressiert. Aber er zitiert hier aus Jesaja. Und was Jesaja sagt, sagt er von Israel. Er sagt, Israel ist wie ein irrende Schafe. Petrus kann, was Gott über Israel sagt, anwenden auf andere Menschen, die nicht Israeliten sind. Folglich ist der Zustand aller Menschen derselbe. Alle Menschen sind also im gleichen Zustand. Das ist noch ein Hinweis darauf, dass die Sünde einen gemeinsamen Ursprung genommen hat. Wir kommen zu Arabisch 4. Arabisch 4. Schlussbemerkungen zum Thema Ursprung des Menschen. Einige Schlussbemerkungen. Der biblische Bericht über unseren Ursprung ist in mehrerlei Hinsicht ein tief befriedigender. Er befriedigt uns an einigen Stellen, wo wir sonst von Fragen umgeworfen oder rumgetrieben werden könnten. Wo befriedigt der biblische Bericht uns? Klein a Punkt. Er befriedigt uns in unserer Einstellung zu Gott. In unserer Einstellung zu Gott. Unsere Sehnsucht nach ihm als Geburtsort und Heimat ist begründet. Wir lieben ihn, weil er uns so nahe kam in unserer Entstehung. Wir lernen im Entstehungsbericht, dass er dem Menschen sehr nahe war. Und dieses prägt das Verhältnis Gottes zum Menschen, das Grundsätzliche. Und wenn in einem Menschen eine Sehnsucht wach wird, dann ist das begründet in dem Vorgehen Gottes. Und das bleibt so. Gott will den Menschen in seiner Nähe haben. Klein b. Der biblische Bericht über die Entstehung des Menschen befriedigt uns in unserer Einstellung zu uns selbst. In unserer Einstellung zu uns selbst. Wir wissen jetzt, wenn wir diesen Bericht lesen, wer wir sind. Wir wissen, wo wir herkamen. Wir schätzen uns selbst hoch ein, weil wir uns bestätigt wissen, in unserem Empfinden einen Abstand von den Tieren zu haben. Dieses Empfinden hat der Mensch, aber er findet es bestätigt durch diesen biblischen Bericht. Und das befriedigt. Das ist eine Genugtuung. In dem Wissen, einen Abstand von den Tieren zu haben. Zum anderen, dass wir vom höchsten Gott stammen. Das ist die Erklärung für unser Empfinden, dass wir bedeutungsvolle Wesen sind. Unser Körper wird bejaht, weil Gott ihn ganz bewusst mit seinen Händen gleichsam geschaffen hat. Aber das Empfinden, dass wir eigentlich geistige Wesen sind, wird auch bestätigt. Wir bejahen unseren Körper, wir wissen aber, dass unser Geist noch wichtiger ist als unser Körper, und das sehen wir auch in dieser Geschichte bestätigt. Er befriedigt uns also an der Stelle, wo wir eine Einstellung zu uns selbst haben. Klein c. Punkt. Der biblische Bericht fördert eine gesunde Einstellung zur Natur. Eine gesunde Einstellung zur Natur. Wenn wir nämlich erfahren, dass wir Erde sind, stärkt es unsere bereits vorhandene Verbundenheit mit der Natur. Wir fühlen uns mit der Natur verbunden, und wenn wir lesen, wir kommen von der Erde, dann ist das eine Erklärung dafür. Dass die Natur vor uns da war, veranlasst uns, sie als Geschenk zu betrachten und zu achten. Wir haben nichts dazu beigetragen. Wir sind in die Natur gestellt worden und wir achten sie als Geschenk. Wir kommen zum nächsten Abschnitt, Groß B. Punkt. Urzustand des Menschen. Urzustand des Menschen. Der erste Zustand schloss in erster Linie die Grundstruktur des Menschen ein. Das heißt, was wir vom Wesen des Menschen gelernt haben, das traf für Adam und Eva zu. Das war ihr Zustand. Sie waren zweiteilig im Grunde in ihrer Grundstruktur und hatten in ihrer Funktion Leib, Seele und Geist. Und sie hatten sündlose Gottesebenbildlichkeit. Der erste Zustand schloss eine sündlose Gottesebenbildlichkeit ein. Es muss hier aber einiges näher ausgeführt werden, um den Menschen etwas besser kennenzulernen, der ja heute uns Gefallenen ein Unbekannter ist. Allzu viel sagt uns die Schrift leider nicht. Von den wenigen Angaben wollen wir jedoch legitime Schlussfolgerungen ziehen, um in etwa ein Bild von ihm zu bekommen. Erstens, Arabisch 1. Der Mensch war vor dem Fall gut und heilig. Er war gut und heilig. 1. Mose 1, Vers 31. Gott sah, dass alles gut war. Es war richtig so. Kein Makel. In Kapitel 2, Vers 18. Kapitel 2, Vers 18 heißt es, die Frau ist gut. Kapitel 1, Vers 27. Vers 27 in Kapitel 1. Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und dies trifft für die Heiligkeit des Menschen zu. Er ist also gut. Er ist ein Heiliger. In Prediger 7 lesen wir, Prediger 7, Vers 29, Gott machte den Menschen aufrichtig. Wenn er heute unaufrichtig ist, dann war er nicht immer so. Es war seine Gerechtigkeit und Reinheit, die der Mensch im Fall verlor. Und das ist es, was er in der neuen Schöpfung in erster Linie wiederbekommt. Also war es das, was er am Anfang hatte. Wie hätte er auch sonst Gemeinschaft haben können mit Gott, der ja rein ist? Es ist die Ungerechtigkeit, die von Gott trennt, Jesaja 59. Die Verbindung muss also das Gegenteil voraussetzen. Wenn der Mensch Gemeinschaft hatte, dann muss er also ein Heiliger gewesen sein. Wir versuchen diese Heiligkeit etwas näher zu beschreiben. Klein a. Die Heiligkeit des Menschen war allerdings nicht in dem Sinne ein Bestandteil seines Wesens, wie die Heiligkeit Gottes es ist. Die Heiligkeit Gottes gehört zu seinem bleibenden Wesen, aber der Mensch kann Mensch sein, ohne heilig zu sein. In 1. Johannes 1, Vers 5 lesen wir, Gott ist Licht. Bei uns ist das nicht so der Fall. Die Heiligkeit des Menschen war nicht in dem Sinne ein Bestandteil seines Wesens, wie es bei Gott der Fall ist. Wenn Gott nicht mehr heilig ist, dann hört er auf, Gott zu sein. Der Mensch blieb Mensch, auch wenn er in einem gewissen Sinne starb. Doch war er nicht mehr vollkommener Mensch. Gerade das Gegenteil von dem, was man heute das Menschliche am Menschen nennt, verdient diese Bezeichnung. Wir sagen, das ist allzu menschlich. Das ist eigentlich nicht richtig. Genau das Umgekehrte ist menschlich, dass man nicht sündigt. Dass man sündigt, ist etwas Unmenschliches. Das ist nicht so, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Es ist etwas anderes als menschlich. Menschlich ist es heute, weil alle Menschen es tun, in dem Sinne, aber nicht im wesentlichen Sinne. Als der Mensch seine Heiligkeit verlor, wurde er bis zu einem Grad unmenschlich. Klein b. Die Heiligkeit des Menschen war einmal passiv und zum anderen aktiv. Das heißt, sie war einmal ein Zustand und dann eine Neigung. Heiligkeit ist etwas, das man ist, und Heiligkeit ist eine Bewegung. Heiligkeit bei Adam war ein Zustand der Schuldlosigkeit. Ein Zustand der Schuldlosigkeit. Aber auch eine angeschaffene, innere Neigung, eine Neigung zum Guten hin und zu Gott hin. Sie war eine Heiligkeit der Liebe, und Liebe ist eine Neigung. Der Zustand Adams kann nicht nur als eine der passiven Unschuld betrachtet werden. Er hatte einen Willen, und dieser Wille war zu Gott hin gerichtet. Adam wollte heilig sein. Es handelte sich um eine in seinem Wesen verankerte Richtung, um eine richtige Richtung. Es ist undenkbar, dass Adam ein Zwischending zwischen Gut und Böse hätte sein können. Im Lichte Gottes geschaffen, war Adam dazu bestimmt, Gott zu schauen. Und dieses durfte er, tat er und wollte er auch tun. Adam war also heilig und wollte heilig sein. Klein C. Wir können ferner sagen, dass die Heiligkeit Adams und Evas eine zum Teil bestätigte Heiligkeit war. Eine zum Teil bestätigte Heiligkeit. Was heißt das? Das heißt, dass sie mit der Zeit im Gehorsam bestätigt wurde. Vom Alter Adams bei der Geburt Seths zu schließen, könnte der erste Zustand der ersten Menschen bis zu 80 oder 90 Jahren gedauert haben. Aber auch wenn es nur einige Tage gewesen sind, während dieser war Adam nicht untätig. Denn er hatte einen Auftrag, der ihm stündlich oblag. Und diesem Auftrag nicht nachzukommen, wäre ja die erste Sünde gewesen. Aber er tat nicht Sünde. Er war gehorsam an dieser Stelle, in diesen Tagen. Bis er sündigte, hat er nicht gesündigt. Ja? Er war gehorsam. So schließen wir also, dass es sich um wiederholt bestätigte Heiligkeit des Gehorsams und der Gemeinschaft war. Nein, haben Sie nicht richtig verstanden. Es ist möglich, im äußersten Fall, dass es so lange hätte gewesen sein. Wir haben keine Ahnung, wie lange das war. Das wird uns gar nicht gesagt. Aber zwischen, wollen wir einmal sagen, einem Tag und 90 Jahren. Und auch wenn es nur ein Tag ist, auch eine kurze Zeit, das wollen wir sagen, es wäre möglich gewesen, gehorsam zu sein während dieser Zeit. Und sobald Adam gehorsam ist, ist sein Zustand ein bestätigter. Er sagt ja zu dem, was er ist. Ja? Klein D. Die Heiligkeit Adams war wohl auch eine vererbbare Heiligkeit. Wir vermuten dieses. Wie ja auch das Gegenteil vererbbar ist. Wenn die Kinder von Adam und Eva Sünder sind, weil Adam und Eva Sünder waren, dann nehmen wir an, dass die Kinder heilig gewesen wären, wenn Adam und Eva heilig geblieben wären. So wie in Adam alle Nachkommen vorhanden waren, so war auch ihr Bild, ihre Art und ihr Wesen in allen Nachkommen vorhanden. Und wenn das Ebenbild Adams und Evas, an der Stelle, wo sie Ebenbilder Gottes sind, Heiligkeit einschließt, und die Bibel sagt, dass Seth ein Bild von Adam war, dann können wir schließen, dass die Heiligkeit eine vererbbare gewesen wäre. Klein e. Die Heiligkeit Adams und Evas war, das zeigte sich bald, eine verlierbare. Es handelt sich um eine verlierbare Gerechtigkeit und Heiligkeit. Übrigens, Gerechtigkeit und Heiligkeit sind zwei Seiten derselben Münze. Das Gute bei Adam war, nicht wie bei Gott, unveränderlich. Allerdings, als er sündigte, ging ihm nicht die ganze Gottesverwandtschaft verloren. Er behielt genug, um gewahr zu sein oder zu wissen, was er verloren hatte. Adam behielt genügend Gottesverwandtschaft, um festzustellen, dass er etwas verloren hatte. Er war immer noch von Gott ansprechbar. Er war immer noch gemeinschaftsfähig. Klein f. Wenn der Mensch gut war, muss er auch an Leib und Seele vollkommen gesund gewesen sein. Ohne jeden Makel, ohne Krankheit. Denn dies war erst eine Folge der Sünde. Sein ganzes Wesen funktionierte also harmonisch, reibungslos, seiner Bestimmung entsprechend. Rabisch 2. Der Mensch war in seinem ersten Zustand ein ewiglich Lebender. Er trug keinen Keim des Todes in sich. Solange er nicht sündigte, bestand keine Gefahr des Ablebens. Solange er nicht sündigte, bestand keine Gefahr des Ablebens. Man kann nicht sagen, dass Adams Unsterblichkeit vom Essen des Baumes des Lebens abhing. An dieser Stelle müssen wir sorgfältig mitdenken. Das Leben von Adam war nicht abhängig, das am Leben bleiben war nicht abhängig vom Essen vom Baum des Lebens. Denn es bestand von vornherein keine Ursache des Todes, sodass mit dem Essen dieses Baumes er fern am Leben bleiben musste. Auch wenn er nicht von dem Baum aß, konnte er am Leben bleiben. Bitte? Offenbar, ja. Wir wissen nicht, ob Adam oder Eva von dem Baum des Lebens gegessen haben, aber sie hatten es durchaus tun können. Außer dem einen Baum sollten sie sogar früher oder später von allen Bäumen im Garten essen. Kapitel 2, Vers 16. Deshalb darf und muss theoretisch die Möglichkeit vorausgesetzt werden, dass sie es taten. Da sie erst mit dem Essen der verbotenen Frucht sterblich wurden, hatte das Essen vom Baum des Lebens sie also nicht unsterblich gemacht. Das heißt, vom Baum des Lebens zu essen, hatte nur nach dem Fall, wie eben gesagt wurde, vom Baum des Lebens zu essen, hatte nur nach dem Fall verändernde Folgen, nicht vorher. Folglich hat er nichts mit dem Leben zu tun, das Adam vor dem Fall hatte. Der Baum des Lebens hat nichts zu tun mit dem Leben, das Adam vor dem Fall hatte. Sein Leben war mit der Schöpfung ein prinzipiell fortdauerndes. Und ein Essen vom Baum des Lebens hat es nicht ewiger oder weniger ewig gemacht. Machen wir Pause.